Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Professor Yves Kranich zum Thema endoprothetische Versorgung des Kniegelenks. Wann welche Prothese? Viel Spaß beim Zuhören.
Dann sage ich herzlich willkommen im Klinisch Relevant Podcast. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge. Heute geht es um ein unfallchirurgisches Thema. Genauer gesagt geht es um Knieendoprothetik und wir haben einen Gast, der das erste Mal bei uns zu Gast ist. Und deswegen, Professor Kranich, würde ich Sie bitten, sich einmal kurz vorzustellen, wie sich das bei uns gehört.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Ja, mein Name ist Yves Kranich. Ich komme aus Frankfurt, bin dort Chefarzt am Agaplesion-Markus-Krankenhaus seit Dezember 24, war vorher 11 Jahre an der Unfallklinik in Frankfurt. Spezialisiert bin ich neben der Unfallchirurgie auf alles rund um Endoprothetik, vor allem aber auch Wechselendoprothetik und periprothetische Infektionen. In dem Kontext bin ich auch im Vorstand von der Deutschen Gesellschaft für Endoprothetik und leite dort auch eine Arbeitsgruppe zum Thema Protheseninfekte. Ja, und beschäftige mich damit schon seit langer Zeit auch wissenschaftlich.
Das heißt, Sie haben direkt schon eigentlich auch vorweggenommen, warum Sie qualifiziert sind, in Anführungszeichen, heute über dieses Thema Endoprothetik zu sprechen mit uns. Wir wollen uns ja heute um das Kniegelenk kümmern. Und als erstes wollte ich Sie gerne mal fragen, ob Sie ein bisschen umreißen könnten, welche Arten von Knieprothesen es eigentlich gibt heutzutage.
Da sind wir ja schon direkt mittendrin. Das gibt's von klein bis ganz groß. Die klassische kleinste, in Anführungszeichen, Knieprothese ist die sogenannte Schlittenprothese oder der unikondyläre Gelenkersatz, der klassischerweise medial benutzt wird, den es aber auch lateral gibt. Jetzt werden viele sagen, ja, das Kleinste ist es ja gar nicht. Es gibt ja noch sogenannte Small Implants, was so ist wie so ein kleiner Knopf, den man als Knorpelersatz macht. Aber ich glaube, das können wir heute mal weglassen. Also das Kleinste, finde ich, ist mehr oder weniger die Schlittenprothese. Oder es gibt auch Ersatzprothesen, die nur retropatellar beziehungsweise den Gelenkanteil zwischen Femur und Patella adressieren. Ja, und das ist so das Kleinste oder Einfachste, was es gibt. Einfach darf man nicht sagen, weil es relativ schwierig, das zu implantieren, oder schwieriger als die klassische Knieprothese. Die steht so in der Mitte von allem. Das ist der bikondyläre Ersatz. Das ist die Knieprothese, wo man dann auch immer gerne zum Patienten sagt, das ist das, was der Nachbar hat, weil jeder fragt ja als Patient immer, ich hätte gern was mein Nachbar hat, weil der ist so zufrieden. Aber man kriegt es übrigens für alle, die implantieren wollen, nie so gut hin, weil beim Nachbar wurde es dann auch immer besser, weil es wird meistens vergessen, ob es dann doch irgendwie wehgetan hat. Genau, und dann gibt's nach oben keine Grenze. Was heißt das? Größer heißt meistens mehr gekoppelt. Und da ist die größte Variante, sind Knieprothesen mit sogenannten Kopplungsgraden, die fast schon wie ein Türscharnier, also die nur noch einen Freiheitsgrad haben und wie ein Türscharnier sich klappen können. Und damit kann man dann auch Stiele dran machen und ganze Knochen ersetzen. Und damit hätten wir die ganze Bandbreite, bevor wir richtig einsteigen, also die kleine Schlittenprothese, bei der auch alle Bänder noch im Prinzip da sein müssen. Und dann gibt es sogenannte Revisions- und Tumorprothesen, die aber dann gekoppelt sind. Das heißt, der Anteil an der Tibia und am Femur sind wie bei einem Türscharnier gekoppelt, um es mal einfach zu sagen.
Jetzt haben Sie gerade schon diesen Überblick gegeben über die, ja, Gerätschaften sozusagen, die Sie zur Verfügung haben. Was sind denn, das müssen Sie uns auch nochmal sagen, ich hab ja schon erzählt, dass wir sehr viele verschiedene Zuhörerinnen und Zuhörer haben hier aus verschiedenen Fachbereichen der Medizin. Warum macht man das denn? Also was sind denn die häufigsten Indikationen für die Implantation eines Kniegelenkes?
Ja, also im Prinzip geht es in allermeisten Fällen natürlich um Arthrose. Und da könnten wir jetzt eine ganze Sendung machen, was die Ursachen sind. Aber bei der Arthrose ist es meistens so, es gibt ganz, ganz viele Ursachen. Denken Sie an Rheuma oder Sportverletzungen, posttraumatische. Aber die Endstrecke oder das, was am Ende folgt, ist immer eine Zerstörung des Gelenkknorpels. und eben damit eine Unfähigkeit oder eine nicht mehr Gleitfähigkeit des Gelenkes. Und das ist das, was alle Ursachen der Arthrose eben gemeinsam haben. Eine Gelenkknorpelzerstörung und ein kompletter Aufbrauch am Ende des Gelenkknorpels. Und das ist das, was man dann auch am Knochen sieht. Im Prinzip eine Knochen-auf-Knochen-Situation von Femur gegen Tibia oder sogar im dritten Kompartiment der Patella.
Also das ist die gemeinsame Endstrecke, dass man sozusagen auf den Felgen läuft. Wie ist das denn, wenn Sie sagen, es gibt diese Bandbreite von unterschiedlichen Prothesen, wie findet man denn als Operateur, als behandelnder Arzt dann die richtige Prothese für diese Patienten? Also was sind denn so Entscheidungsfaktoren für die eine oder für die andere Form der Prothese?
Ja, das Wichtigste ist, muss man sagen, die Entscheidung für oder wieder eine Prothese und dann sogar welche man einsetzt, die steht eigentlich ehrlich gesagt ganz, ganz am Ende. Also das heißt, welche Mechanik dann zum Erfolg führt, das ist, muss man sagen, für mich dann wirklich die absolute Endstrecke und der Teil, der ganz am Ende kommt und am wenigsten Zeit braucht. Meistens kommt ja ein Patient, muss man sagen, der entweder teilweise ein bisschen vorinformiert ist oder einfach nur Schmerzen hat und weiß noch gar nicht, wie, woher die kommen. Das heißt, ein Hauptteil von unseren Sprechstunden, sogar in der Klinik, die jetzt auf Endoprothetik spezialisiert ist, ist trotzdem erstmal rauszufinden, wo kommen die Schmerzen her und vor allem auszuschließen, dass es nicht von angrenzenden Gelenken ist und ob überhaupt schon konservative Therapiemöglichkeiten gelaufen sind. Und ganz am Ende steht dann mit dem Patient gemeinsam die Entscheidung für einen Gelenkersatz und dann ist die Frage, wie groß und wie aufwendig muss der denn sein? Also so ist eigentlich die Bandbreite oder der Ablauf dieser Entscheidung.
Können Sie uns da ein bisschen mitnehmen auf diese Reise? Also von diesem Patienten, der vielleicht das erste Mal zu Ihnen kommt, was klopfen Sie da ab? Und vielleicht können Sie auch noch mal so ein bisschen erzählen, was die konservativen Möglichkeiten sind, den Patienten zu helfen?
Ja, gerne. Also die klassischen Schmerzen sind natürlich belastungsabhängige Schmerzen oder man muss eher sagen überbelastungsabhängige Schmerzen. Das heißt, die Patienten am Anfang haben Gelenkschmerzen am Knie und dann, wenn sie es überbelasten, deutlich mehr. Ganz am Anfang ist es noch so, dass eigentlich die Bewegung so eine gewisse Besserung erbringt. Warum? Gerade das Kniegelenk profitiert davon, wenn es bewegt wird, es bildet dann mehr Gelenkschmiere, Synovialflüssigkeit und je mehr Bewegung, allerdings ohne Belastung, desto besser ist eigentlich dann die Gelenkbeweglichkeit und die Gelenkschmiere. Deswegen empfiehlt man auch am Anfang immer, dass die Patienten sportlich aktiv bleiben, allerdings halt eben Sportarten, die ohne Belastung einhergehen. Also ganz klassisch Ergometer, Fahrradfahren, Schwimmen. Im Wasser ist man faktisch schwerelos, das Gelenk bewegt sich und wird dann geschmiert, die Knorpelzellen bilden dann die Gelenkflüssigkeit und das Gelenk bleibt gut in Bewegung. Aber später wird es eben so, dass der Knorpel immer mehr abgerieben ist und die Patienten kriegen, je mehr sie sich bewegen, mehr Beschwerden. Und ein Zeichen, dass es irgendwann auch soweit ist, dass ein Gelenkersatz erfolgen kann oder muss, ist eigentlich, dass die Patienten vor allem nachts dann leiden. Also in Ruhe dann Gelenkschmerzen haben und sowas ist dann besonders schwierig. Schwellungen, Muskelverspannungen, Bewegungseinschränkungen und natürlich dann auch die Schmerzen an den angrenzenden Gelenken, weil eine Fehlbelastung oder auch eine Achsabweichung folgt. Und besonders jetzt gerade, wir sind gerade im Anfang Sommerjahr zeitlich, ist das besonders schwierig für die Patienten. Warum? Die fangen erstmals wieder an, in den Garten zu gehen, belasten wieder viel und dann bekommen die eben so Überbelastungserscheinungen. Und das nennt man dann die sogenannte aktivierte Arthrose. Das hat man, glaube ich, auch gerade in jeder Praxis oder auch Hausarztpraxis. Die Patienten kommen, haben hochrote Gelenke, die sind dick, die sind geschwollen, heiß. Und das ist dann eben keine bakterielle Entzündung, sondern dieses Überbeanspruchen von einem arthrotischen Gelenk. Und da hilft dann gut kühlen, hochlagern, entlasten, Schmerzmittel oder der gute alte Quarkwickel, der ist immer noch gut bei sowas und natürlich NSAIDs als Schmerzmittel. Und das ist meistens so dann der Anfang, wann sich die Patienten zum Orthopäden oder in eine Orthopädie oder orthopädische Klinik begeben, weil sie dann merken, oh, dieser Zustand ist nicht normal. Wenn das einmal im Jahr ist, mag das noch gut zu handeln sein, aber die Frequenz wird einfach immer geringer zwischen diesen aktivierten Arthrosen.
An dieser Stelle ein kurzer Hinweis unseres Sponsors. der Hire a Doctor Group. Wenn Sie als Ärztin oder Arzt in der orthopädischen Chirurgie oder Unfallchirurgie tätig sind und Interesse an beruflicher Abwechslung oder einer Karriere als Führungskraft haben, dann schauen Sie im Anschluss doch kurz in die Shownotes. Und nun geht es weiter mit dem Podcast. Viel Spaß.
Welche Rolle spielt Physiotherapie so in dem Bereich? Haben Sie das Gefühl, das ist was Hilfreiches? Also Gefühl ist ja mal schön, aber gibt es da auch Daten zu?
Ja, es gibt tatsächlich ja eine S2K-Leitlinie, Gonarthrose. Also das heißt, alle, die Lust haben, sich mal richtig einzulesen, das ist online, AWMF, und kann sich das durchlesen. Das Wichtigste ist bei der konservativen Therapie, wo ja auch Physiotherapie dazugehört, dass man sie generell einleitet. Also bei uns kommen ganz viele Patienten in die Klinik und sagen, alles klar, ich habe Schmerzen am Knie und jemand anderes auf dem Tennisplatz hat eine Knieprothese, das hätte ich gerne. Und dann fragt man, was haben Sie denn schon mal gemacht? Ja, nichts, nehmen Sie Schmerzmittel? Nein. Welchen Leidensdruck haben Sie? Ja, ganz am Ende, im dritten Satz, dann kneift's, ne? Und das ist natürlich kein Patient für eine Knieprothese, sondern da geht's dann los, eben konservativ anzufangen. Und noch vor dem Konservativen steht natürlich die Diagnostik. Und wenn, darf ich Sie vielleicht einfach mal zurückfragen, was würden Sie denn denken, ist die beste Diagnostik für das Kniegelenk?
Naja, also Sie wissen ja, dass ich Neurologe bin und wir Neurologen lieben ja das MRT. Ja. Ich hätte jetzt gedacht, dass das die günstigste Diagnostik wäre, einfach um die Weichteile auch gut beurteilen zu können.
Ist das richtig? Ja, und das ist die Diagnostik, die am wenigsten zielführend ist, muss man sagen.
Okay.
Und das ist ja, und das ist genau das, was wir jeden Tag eigentlich sehen in unseren Sprechstunden. Früher war das ein Phänomen des Privatpatienten, der über 5 Jahre alle 3 Monate ein MRT zur Kontrolle kriegt. Mittlerweile wird damit jeder überschüttet. Und das große Problem ist, das MRT hat natürlich, wie Sie sagen, ist natürlich völlig richtig, in den Weichteilen seine Vorteile. Also natürlich der Handballspieler, der das Knie verdreht und einen Kreuzbandriss hat, da ist das MRT natürlich absolut angesagt. Aber was wir im MRT natürlich gar nicht sehen, sind irgendwelche, Wir können die Beinachse nicht beurteilen, weil der Ausschnitt zu klein ist. Wir sehen die knöchernen Strukturen viel schlechter als im Röntgen. Das heißt, das allererste, wo der Patient die Augen groß aufreißt, ist, ja gut, wir brauchen aber ein Röntgenbild. Das heißt, wenn wir an die Praxis denken und auch an den Hausarzt, sind eigentlich die 3 Sachen, die angezeigt sind eine gute Anamnese. Wo tut's denn überhaupt weh? Ganz viele Leute sagen, ja, ich habe Knieschmerzen, aber es zieht mir vom Knie hoch in den Rücken. Jetzt sind Sie Neurologe. Wenn Sie mir recht geben, wenn man sagt, naja gut, das kommt eher von der LWS und zieht über die Kniekehle in den Fuß. Ganz viele Patienten filtern wir so raus. Also eine gute Anamnese. Nummer 2, eine gute Untersuchung. Ja. Es gibt immer noch viele Leute, die nicht in der Praxis angefasst werden, die es nicht bis auf die Untersuchungsliege schaffen. Also das Knie mit Standarduntersuchungen wirklich untersuchen und dann eine Röntgenaufnahme. Und das sind die Top 3, die wir wirklich machen müssen. Und damit wissen wir bei dem klassischen Arthrose-Patient eigentlich schon alles. In der Praxis ist es meistens so, dass man das Knie solitär im Röntgen abbildet, also in 2 Ebenen und die Patella tangential. Der Facharzt oder die Klinik macht dann noch eine Ganzbeinstandaufnahme. Warum? Nur so sehen wir dann die ganze Beinachse und können sehen, haben wir einen Varus und einen Valgus und die knöchernen Strukturen. Und jetzt kommt noch zum Thema Diagnostik der wichtigste Fakt, warum das Röntgen unschlagbar ist. Wir können Stressaufnahmen machen, also klassische Varus-Valgus-Stressaufnahmen. Wir biegen also das Knie einmal nach medial und lateral auf und können so sehen, ist denn das Kompartiment medial und lateral noch stabil? Und das ist, weil Sie mich vorhin gefragt haben, wie gucken wir denn jetzt, ob Schlitten oder eine gekoppelte Prothese? Das ist für uns die absolut wichtigste Aufnahme, sind die sogenannten gehaltenen Aufnahmen. Ob, wenn man das Knie im Varus und Valgus stresst, also über eine Biegevorrichtung im Röntgen so ein bisschen aufklappt, ob man sieht, dass es medial zum Beispiel zugeht, also das Kompartiment kollabiert, aber lateral stabil bleibt, und dann könnte man zum Beispiel einen Schlitten machen. Also zusammengefasst, Anamnese, Untersuchung und Röntgen, gegebenenfalls ein bisschen erweitertes Röntgen, aber wir brauchen keine 3-Tesla-Maschine und ein großes MRT. Das sind nur Einzelfälle.
Das finde ich sehr sympathisch, ehrlich gesagt. Das heißt also, auch eine CT-Diagnostik ist jetzt nicht zielführend. Das gibt jetzt keine weiteren Informationen, die Sie brauchen.
Genau.
Darf ich Sie noch kurz Entschuldigung.
Ja, bei posttraumatischen Zuständen ist das wichtig. Also wenn Leute Knochendefekte haben, dann schließt sich das an. Also wenn Sie im Röntgen schon sehen, dass jemand Knochendefekte hat, dann braucht man das, um dann eben später zu entscheiden, wie verankere ich welche Prothese.
Und wie sieht dann so eine schwere Gonarthrose aus im Röntgen?
Na, das kommt auf die Beinachse an. Also eine gerade Beinachse, im besten Falle oder im einfachsten Falle, verschleißt das Knie natürlich an allen Stellen, in Klammern nicht hinter der Kniescheibe, Klammer zu, gleich viel. Wenn Sie natürlich ein O-Bein haben, also eine Varusgonarthrose, dann ist es medial mehr und bei einem Valgus, also X-Bein, lateral mehr. Ne? Das Problem ist, jetzt könnte man sagen, ja gut, das eine ist ein O-Bein, das andere ist ein X-Bein, das sind halt zwei verschiedene Sachen, das ist nicht ganz so. Das O-Bein ist eher noch physiologisch. Ganz viele Leute haben ein O-Bein. Da kann man sogar, wenn man eine Prothese hat, so ein paar Grad auch belassen. Und das ist dann auch gut mit so einer kleineren Prothese, also so einem Schlitten zum Beispiel, zu behandeln. Bei einem X-Bein muss man wissen, gerade im Alter, das sind oft unphysiologische Zustände und die Bänder leiden auch. Also die werden oft bandinstabil und das sieht man auch, wenn man durch die Fußgängerzone läuft und beobachtet es so ein bisschen. Es gibt viele Leute, gerade im Alter, und gerade Frauen sind da betroffen, die dann so laxe Bänder kriegen und das X-Bein wird immer schlimmer und die stolpern fast über ihre eigenen Beine. Und da hat alleine die Bandführung dann schon die Indikation zu, dass man eine Knieprothese macht, weil das Knie ganz instabil wird. Also O ist nicht ein X-Bein und Valgus-Gonarthrosen sind da viel schwieriger zu handeln als die Varusgonarthrose.
Jetzt habe ich schon ganz viel gelernt. Also ich habe gelernt, dass das native Röntgen viel wichtiger in dieser Hinsicht ist als vielleicht ganz aufwendige MRT-Untersuchungen, dass man den Patienten anfassen muss und untersuchen muss, war mir klar. Und dass man eine gute Anamnese erheben muss, eigentlich auch. Welche Faktoren spielen denn noch eine Rolle bei der, also wenn wir jetzt an dem Punkt sind, dass wir sagen, der Patient, die Patientin braucht eine Prothese aufgrund des Ausmaßes der Gonarthrose, sind das so Faktoren wie Alter, die auch eine Rolle spielen können? Ich kann mir vorstellen, eine ältere Dame, die vielleicht in den 70ern schon ist oder in den 80er vielleicht sogar, kriegt vielleicht eine andere prothetische Versorgung als ein junger Patient?
Ja, das Witzige ist, finde ich, was ich schon rausgehört habe, Herr Grund, was ich schön fand, dass Sie gesagt haben, ja, wo man das Röntgenbild macht, ich überspitze jetzt mal ein bisschen, und habe mir gesehen, ja, das ist schon so abgeschlissen, die brauchen eine Endoprothese. Das Verrückte ist, wir wissen durch ganz, ganz viele Studien, dass es keine Korrelation gibt zwischen Röntgenbild und Leidensdruck. Na, das heißt, Sie machen dann ein Röntgenbild und der Patient sagt Ihnen, und das kommt jeden Tag vor, ja, wann bin ich jetzt reif? Wann müssen wir es morgen machen oder im Jahr? Und dann frage ich zurück, ja, haben Sie Leidensdruck? Ja, eigentlich geht es noch so. Ne? Und das ist genau der Grund, warum man eben die konservative Therapie vorher durchführen muss, das ist kein Kann, sondern wir müssen auch, das steht auch so in der Leitlinie, 3 bis 6 Monate vor einer OP die konservative Therapie versuchen. Es gibt wie immer in der Medizin ein paar Auswege links und rechts, wenn jemand richtig leidet und Strukturschaden hat. Aber die klassischen konservativen Therapiemöglichkeiten sollte man zumindest mal beginnen und den Patienten nach 3 Monaten nochmal einbestellen. Also dem Patienten auffordern, also Patientenaufgabe, Lebensumstände ändern, Gewichtsabnahme, die Ernährung ändern, dann frei verkäufliche Medikamente kann man natürlich nehmen, Ibuprofen ist ja bis 400 Milligramm zum Beispiel, frei verkäuflich oder Paracetamol, wobei Paracetamol in der neuesten Leitlinie eigentlich nicht mehr vorgesehen ist. Und vor allem dem Patienten meines Erachtens darauf hinweisen, dass er Teil von einem großen Markt ist, auch wenn er in die Apotheke reingeht und von Magnetfeldeinlagen bis allem, was die Erde so bietet, betroffen ist. Also ihn informieren, was hilft nicht. Und dann ist unsere ärztliche Aufgabe natürlich darüber hinauszugehen, das ist klar, individuell Medikamente zu verschreiben, also auch wieder hier NSAIDs ganz oben angesiedelt, ausdrücklich empfohlen, individuelle Erkrankungen zu checken und zu behandeln, da vielleicht das Rheuma, aber dann, Sie haben vorhin schon nachgefragt, Krankengymnastik oder Hilfsmittel und auch therapeutische Injektionen, Kortikoid und Hyaluron zum Beispiel, sind auch in der Leitlinie aufgeführt, zu versuchen. Also all das, ein ganz großer Blumenstrauß an Möglichkeiten, bis zur Akupunktur übrigens, die auch die Kasse bezahlt, bei Gonarthrose ist da möglich.
Danke, dass Sie das nochmal gesagt haben, weil ich jetzt schon ziemlich schnell am Ende war. Sie haben gemerkt vielleicht, dass ich zu diesem Punkt möchte, zu dieser operativen Versorgung. Aber ich finde es super, dass Sie als Operateur da jetzt nochmal so unbedingt drauf hingewiesen haben und auch nochmal auf den Stellenwert der konservativen Therapie hingewiesen haben, weil man ja doch auch den Eindruck hat manchmal, dass man ja manchmal schneller eine Prothese irgendwo hat im Körper, als man gucken kann. Und das freut mich, dass Sie uns da so ein bisschen auf den Boden zurückgeholt haben.
Ja, vor allem, weil der Patient kommt ja zu Ihnen und an der Hüfte ist es noch viel schlimmer als beim Knie, aber der Patient hat an Sie als Operateur und gerade in der Klinik, die dann renommiert ist und viel Eingriffe macht, der nimmt sich vielleicht die Fokusliste, da macht er sich ein Häkchen dran, da fährt er hin und sagt, alles klar, dieser Eingriff ist minimalinvasiv, dauert eine Stunde und ist ein Schalter, dass ich keine Probleme mehr habe. Und durch diese konservative Therapie und Aufklärung kann man eben erstmal diesen Wunsch und auch Traum natürlich so ein bisschen nehmen und muss ihn ganz klar auf den Boden zurückholen, dass sowas natürlich immer noch eine große OP ist und dass natürlich gewisse Voraussetzungen erfüllt werden müssen. Ne? Und das ist ganz wichtig. Viele Patienten haben verrückterweise auch diesen Wunsch. Es wird ja oft in der Presse so dargestellt, dass Leute das verkauft bekommen und deswegen werden viele Prothesen angebaut. Ganz im Ernst, man hat ganz viele Patienten, die die Tür aufmachen und einem gar nicht erzählen wollen, was weh tut, sondern sagen, ich wollte eigentlich einen OP-Termin machen mit ihnen. Ich wollte eigentlich gar nicht untersucht werden. Also es ist ziemlich verrückt und da muss man die Patienten vor schützen und muss die in die konservative Therapie nochmal überführen und dann selbst natürlich auch nochmal sehen.
Ich kann mir vorstellen, dass die Patientenedukation jetzt insbesondere auch bei vielleicht adipösen Patienten dann auch ganz schön schwierig sein kann, weil ja, keiner hat große Lust, jetzt wieder mit einer Diät anzufangen und Sport zu treiben. Da scheint die Operation vielleicht dann doch irgendwie einfacher. Das ist ja genauso wie mit den Medikamenten. Also Medikamente schlucken tut ja doch jeder gerne dann im Endeffekt, weil es kurzfristig Linderungen bringt. Aber ja, aber das ist ein anderes Thema. Lassen Sie uns trotzdem nochmal ein Schrittchen weiter gehen, also in Richtung Prothesenversorgung.
Gerne.
Da hatte ich ja gerade schon mal angesprochen, also zum Beispiel Alter, zum Beispiel vielleicht dann auch das Gewicht des Patienten. Was sind noch weitere Einflussgrößen, die dann für Sie entscheidend sind, zu sagen, der Patient bekommt diese Prothese und nicht die andere?
Also das Allerwichtigste in der Knieendoprothetik ist eigentlich neben der Indikation, ob überhaupt ein Gelenkersatz erfolgen muss, der Bandstatus. Weil die verschiedenen Prothesenmodelle von unikondylärer Schlittenprothese bis gekoppelter Prothese hängen eigentlich davon ab, wie viel das Knie selbst noch Führung hat und welche Bänder noch vorhanden sind. Also lassen Sie uns wieder ganz links in der Reihe, nenne ich es jetzt mal, anfangen bei der Schlittenprothese. Die braucht neben den Seitenbändern, also mediales, laterales Kollateralband, auch die Kreuzbänder, vorderes und hinteres Kreuzband. Und was jede Prothese immer braucht, das darf man nicht vergessen, ist den Streckapparat. Also dass das Knie sich aktiv sprengen kann. Quadrizeps, Quadrizepssehne, Patella, Patellasehne. Das heißt, die Schlittenprothese, die überkront meist nur die Innenseite. Ganz selten macht man sowas auch mal an der Außenseite, aber normal die Innenseite. Und Sie müssen vorher prüfen und eben auch klinisch testen, dass der Bandstatus hervorragend ist und das Knie komplett bezüglich der Bänder intakt ist. Dann gibt es wieder kleine Ausnahmen, die wollen wir jetzt mal weglassen. Aber das ist, und so geht die Reihe bei den Prothesen immer weiter. Bei dem Oberflächenersatz, also die Standardknieprothese, ist das vordere Kreuzband quasi immer zu resizieren. Das hintere Kreuzband wird oft auch weggenommen und mit einem besonderen Inlay ersetzt. Also da braucht man bei dem Oberflächenersatz schon die Kreuzbänder nicht. Dann gibt es sogenannte halbgekoppelte Prothesen, die stärker geführt sind. Da kann das Außenband weg sein und ganz besonders wichtig ist das Innenband. Wenn das nicht mehr suffizient ist, dann braucht man eben eine sogenannte gekoppelte Prothese. Das kann man sich im Maximalfall vorstellen. So war es früher wie ein Türscharnier, was wirklich nur ein Freiheitsgrad hat. Also wirklich einfach wie ein Türscharnier auf und zu geht. Und dann brauchen Sie wirklich nur noch den Streckapparat und nicht mehr die Außenbänder, Innenbänder, Kreuzbänder. Ne? Und so ist für uns die allerwichtigste Aufgabe, den Patienten eben mit den Händen zu untersuchen und zu gucken, okay, welche Bandstrukturen sind überhaupt da? Und das, muss man sagen, ist schon ganz oft ausschlaggebender Punkt von Prothese A nach B zum Beispiel zu wechseln. Übrigens aber auch in der Operation vielleicht zu wechseln. Auch diese Situation gibt es in besonderen Fällen, dass in der Operation erst auffällt oder man erst sehen kann, dass gewisse Bänder instabil sind. Wann kommt sowas vor? Wenn Leute Voroperationen hatten oder schwere Unfälle vorher hatten, dann kann sich sowas erst in der OP demaskieren.
Und da reicht tatsächlich die klinische Diagnostik, ja, ganz verwunderlich. Ja. Ich kann mich noch erinnern, aus meiner Medizinerzeit in der Ausbildung, im Studium, da gibt es ja diese Schubladenphänomene zum Beispiel. Also das heißt, man testet die verschiedenen Freiheitsgrade des Kniegelenkes und schaut, inwiefern der Bandapparat noch intakt ist, richtig?
Genau, bei den Kreuzbändern ist es natürlich ein bisschen schwieriger, wie Sie schon sagen. Da ist es aber meistens so, dass die Patienten von Unfällen der letzten Jahre berichten und dann wissen, dass sie eine Kreuzbandverletzung hatten und meistens dann auch ein MRT vorliegt. Aber ja, man sieht es aber übrigens auch wieder in den Röntgenaufnahmen und auch gerade den gehaltenen Aufnahmen, wenn die Bänder nicht intakt sind, dann sieht man da verschiedene Phänomene und kann da gewisse Prothesen ausschließen oder die Entscheidung pro einer anderen Prothese treffen. Was verrückterweise nicht so großen Ausschlag hat, ist das Alter. Nachdem Sie mich gefragt haben, das ist bei der Hüfte was anderes. Da wissen wir aus dem Endoprothesenregister, dass es gut ist, ab 75 zementiert am Femurschaft zu verankern zum Beispiel. Das ist beim Knie eigentlich keine große Rolle. Knieprothesen werden zu weit über 90% in Deutschland, aber auch weltweit sowieso zementiert verankert. Und das Alter spielt jetzt für die Verankerung oder die Art der Prothese weniger eine Rolle. Bis auf die Schlittenprothese, aber die klassische Knieprothese würde jetzt beim 60-, 70-, 80-Jährigen relativ gleich oder gleich implantiert, bis auf Ausnahmefälle. Hm.
Das Gewicht, spielt das eine Rolle?
Ja, also das Gewicht oder der BMI bei Patienten, auch in der Risikostratifizierung, das ist ein ganz, ganz großes Thema immer noch in der Orthopädie und in der Endoprothetik. Und da gibt es auch so Wellen der Literatur immer. Zunächst muss man sagen, diese klassischen BMI-Einteilungen, die sind sowieso schwierig durchzuhalten, wenn Sie mal ein BMI von über 30 sehen und dann steht irgendwo schon Adipositas und dann guckt man in unser Normalkollektiv, sind ja alle mit einem BMI von um die 30 unterwegs. Das heißt, erstmal für die Endoprothetik oder Orthopädie sind so diese Risikokollektive ehrlich gesagt mit einem BMI weit über 40 oder über 40. Ne? Das ist in der Literatur manchmal ein bisschen anders, aber die Realität zeigt, dass der BMI 30 in Deutschland schon fast normal ist. Aber ein BMI von 40 muss man hellhörig werden und muss die Patienten aufklären über erhöhte Risiken. Aber auch, da geht es vor allem auch zum Thema Infekt. Da geht es im Bereich oder im Kontext auch Diabetes, der gut eingestellt sein muss. Aber was immer wieder in der Literatur so wellenförmig ist, ist, bringt es denn uns überhaupt, den Patient so richtig zum Abnehmen zu zwingen, dass er Gewicht verliert, werden dann die Ergebnisse besser? Und da sehen wir, dass es da ein ganz großes Spannungsfeld gibt und dass es sein kann, dass halt eben die Patienten, die damit Macht abnehmen, um eine Endoprothese zu kriegen, die haben dann eine Malnutrition und das scheint viel, viel schlimmer zu sein. Also teilweise, man könnte es ganz flapsig sagen, die Patienten nehmen zwar ab, aber nehmen leider ihr Risiko mit. Also wir haben es noch nicht geschafft, bei den ganz Adipösen oder maximal Adipösen das Risiko wirklich extrem zu senken. Ich habe das zeitweise so gemacht, dass ich die dann in Adipositas-Programme überführt habe, was auf gar keinen Fall was bringt, ist, wenn man einfach sagt, nehmen Sie 30 Kilo ab und stellen sich wieder vor, das ist viel, viel zu kurz gesprungen. Was Sinn macht, ist, Leute in ein Adipositas-Programm mitzunehmen und dann gemeinsam zu begleiten und auch dann mit dem Zentrum, mit Adipositas-Chirurgie ein gemeinsames Konzept zu machen. Aber der flapsische Spruch abnehmen und es wird gut, das ist ganz im Gegenteil so. Da wissen wir heute viel mehr über Nutrition und Risiken.
Ich hatte es immer so abgespeichert, dass die unterschiedlichen Prothesenarten, die es für das Kniegelenk gibt, dass die auch so eine unterschiedliche Halbwertszeit haben. Und deswegen hatte ich gedacht, dass das Alter des Patienten auch eine Rolle spielt. Ist das falsch?
Ja, also natürlich haben die eine gewisse Halbwertszeit. Das ist so. Da muss ich Sie so ein bisschen in die Vergangenheit mitnehmen. Es gibt so ein paar Game Changer, sage ich jetzt mal, in der Endoprothetik. Und ein ganz, 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 ganz großer ist das Polyethylen. Mhm. Das heißt, die Lauffläche ist ja zwischen dem Femur und der Tibia. Die Knieprothese ist ja aus einer Metalllegierung, aber gleiten tut das Ganze auf einem Polyethylen. Und heutzutage sind die quer vernetzt und noch bestrahlt und haben damit fast Keramikeigenschaften. Natürlich gibt es da auch wieder verschiedene, aber das ist eine der ganz, ganz großen Errungenschaften der letzten 20 Jahre, ist, dass die Polyethylene extrem viel besser geworden sind, härter, gleitfähiger. Und das hat auch an der Hüfte dazu geführt, dass man andere Gleitpaarungen zunehmend einsetzt. Früher war ja Keramik gegen Keramik an der Hüfte, das weiß jeder, das Beste, weil es eben super gleitet, aber heutzutage nimmt man da gerne an einer Stelle das Polyethylen, weil die Eigenschaften sich extrem verbessert haben. Und so ist es heutzutage so, dass die Halbwertszeit, wie Sie gesagt haben, oder die Langlebigkeit der Prothese, ja, dass die deutlich länger werden. Das heißt, Sie haben einen Peak von der Revision oder von dem Ausbau von der Prothese am Anfang. Das sind die Infekte. Das ist heutzutage unser großes Problem, sind die Infekte. Die Patienten, die das trifft, die verlieren ihre Prothese ganz früh. Aber die, wo die Prothese fest einheilt und die keine Infektkomplikation haben oder irgendeine Fraktur, die haben ganz, ganz lange was von so einer Prothese, weil eben diese Polyethylene und damit der Hauptgrund für den Abrieb immer weniger werden. Ja, trotzdem sind wir im Bereich in Registern von plus minus 17 Jahren unterwegs. Das ist aber dann ein Mittelwert. Und damit wissen wir schon, es gibt nach oben ganz, ganz große Ausreißer. Wir haben nach unten natürlich die Frühkomplikationen, deswegen wird der Mittelwert so nach unten gezogen. Aber eigentlich können wir hier schon mit über 20 Jahren das angeben. Ehrlich gesagt, aber auch nicht über 30. Ne? Also so in diesem Feld sind wir unterwegs. Bei der Schlittenprothese ist es verrückterweise ein bisschen weniger. Auch das ist ein Feld, was groß in Diskussion ist. Warum ist es so? Da sind wir im Mittel nur bei so 12 Jahren. Das hängt meistens dran, dass wenn Sie nur die Innenseite ersetzen, es natürlich dazu kommen kann, dass die Außenseite des Kniegelenkes dann auch Arthrose kriegen kann. Mhm. Deswegen macht das dann eher bei jungen Leuten, 50, 60, 65 Jahren, die Innenseite nur ersetzen. Mediale Schlittenprothese heißt das und lateral kann es noch zu Arthrose kommen und dann muss man auf eine normale Knieprothese wechseln oder die Prothese lockert und sie ist auch nicht ganz so schwer zu wechseln. Auch da sagt man dann, ja, vielleicht ist das der Grund, dass so viel gewechselt wird. Also von der Langlebigkeit ist die Schlittenprothese die in den Registern am meisten oder am schnellsten gewechselt wird, der Oberflächenersatz später und deutlich noch später sind die schaftgeführten Systeme, aber hier wieder der Bias. Je größer die Prothese, desto schwieriger zu wechseln. Deswegen wird sie auch länger drin gelassen. Ja.
Wir müssen so ein bisschen auf die Zeit schauen, Professor Gramlich. Ja. Ich habe das Gefühl, dass wir sonst unsere ZuhörerInnen ein bisschen überfrachten mit den ganzen Infos. Ich persönlich habe jetzt schon super viel gelernt. Am Schluss habe ich noch so eine kleine nerdige Frage, wenn ich die einmal stellen darf. Gibt es eigentlich auch im Bereich der Knie-Endoprothetik, sage ich jetzt mal so, robotergestützte Ansätze mittlerweile oder spezielle navigierte Systeme, wie man das vielleicht aus anderen operativen Fächern kennt?
Ja, also es gibt im Endeffekt drei Ansätze oder die Navigation gibt es schon ganz, ganz lange. Da wird im Endeffekt ein Gerät im OP verwendet, das Knie wird abgetastet und dann kann man mit einer Navigation kameragestützt die Winkel einstellen. Das Ganze hat sich dann immer weiter entwickelt und es gibt jetzt auch Operationsroboter, die im Endeffekt einem helfen, die Winkel am Knie regelrecht zu sägen. Da gibt es bildgestützte Systeme, also dass man ein CT macht und das reinlädt in das System. Es gibt aber auch weiter navigierte Systeme, dass man in der OP die Oberfläche abtastet und kamerabasiert das macht. Und dann gibt es noch eine dritte Sache, die modern ist in Anführungszeichen, man kann auch ein CT von einem Knie machen und dann eine individuelle Prothese bauen lassen. Das ist dann, wenn man es so will, die absolut individuellste Art. Also man kann navigiert oder mit Roboter eine Art Standardprothese einbauen, aber mit geplanten Winkeln und das Roboter assistiert umsetzen. Aber man kann auch Individualprothesen anfertigen.
Spannend, das hört sich interessant an. Ich denke, dass sich da in der nächsten Zukunft wahrscheinlich auch noch mehr entwickeln wird. Ich habe eine Frage noch, Professor Gramlich, und zwar ist mir letztens in der Klinik aufgefallen, wie schnell die Patienten mittlerweile so mobilisiert werden. Also gefühlt sind die gerade operiert und dann stehen die schon wieder an der Bettkante. Gibt es da Auch was die unterschiedlichen Prothesen betrifft, gibt es da Unterschiede, was die Frühmobilisierung oder die Mobilisierung an sich betrifft?
Das ist eine sehr gute Frage. Sie haben mich ja vorhin schon nach dem Prothesenmaterial gefragt. Da habe ich gesagt, der Gamechanger ist das Polyethylen, was besser wurde. Bei den Prothesen selbst muss man sagen, würde ich das gar nicht so sehen, dass das Gamechanger sind, die neuen, die auf den Markt kommen. Aber das, was sich in den letzten 10, 20 Jahren extrem verändert hat, sind die OP-Methoden. Mittlerweile gibt man unter anderem Tranexamsäure, dass es weniger blutet, nimmt deswegen keine Drainagen mehr. Die Patienten dürfen im Rahmen von so Fast-Track-Konzepten eigentlich am selben Tag aufstehen, sofort vollbelasten, sofort alles bewegen. Die Zeit, die die Patienten früher 2 Wochen in der Klinik gelegen haben, das zieht man immer mehr vor. Man macht präoperative Untersuchungen wie HB-Messungen, HbA1c-Messungen, um die Patienten besser zu konditionieren. Dann kommen die Patienten am OP-Tag in die Klinik, werden operiert. Die OP mit einer Standard-Knieprothese dauert plus minus eine Stunde. Der Patient darf sofort aufstehen, wird auch normalerweise durch spezielle Physiotherapeuten direkt vors Bett gestellt, um ein Gefühl für die Mobilisierung zu kriegen, und hat aufgrund von fehlenden Drainagen, Sauerstoff, alles das wird nicht mehr direkt postoperativ gegeben, wenig Braunülen, kein Dauerkatheter mehr, ist dann sofort bereit, die Mobilität wieder zu erlangen. Und das sehen wir natürlich dann auch in den Komplikationsraten, die geringer werden, weniger Harnwegsinfekte, weniger Lungenentzündung, und die Verweildauer ist in vielen Kliniken irgendwo zwischen 3 und 7 Tagen mittlerweile.
Ja, das ist sehr beeindruckend, finde ich. Ja, super. Vielen, vielen Dank, dass Sie uns den Aspekt auch noch mitgegeben haben auf den Weg. Für heute würde ich sagen, machen wir Schluss, Professor Gramlich. Ich sage vielen, vielen Dank, dass Sie heute sich Zeit genommen haben, mit uns zu sprechen. Ich hoffe, dass ich Sie noch ein anderes Mal wieder vors Mikrofon bekomme.
Ja, vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.